Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Ewi Eltern, Sakko, erzähl doch mal, welche Situation kommt dir in den Kopf, wenn du an Kinder- und Jugendfußball und Eltern denkst, so ganz frei Schnauze heraus? Welche Situation, welche lustige Aktion, vielleicht auch welche bittere Situation? Was ist dein erster Impuls? Ist es ein positiver, ist es ein negativer? Ist es ein Turnier, ein Training, das du erlebt hast? Erzähl doch mal.
Tatsächlich, wenn du mich so fragst, war der erste Impuls, der mir kam, eher ein positiver. Ich glaube aber, dass das durch den Rollenwechsel zustande kam, den ich mit Advance Football auch vor einigen Jahren mit dir gemeinsam vollzogen habe. Ich glaube, ich hätte die gleiche Frage vor 7 Jahren womöglich anders beantwortet. Im täglichen Doing, im NLZ, im viele Gespräche führen auch ja, viele für die Eltern vermeintlich negative Gespräche, wo es nicht weiterging und die Diskussionen, die sich daraus ergeben, das Unverständnis. Deswegen hat es für mich einen Wechsel eingenommen, denn mein Kontakt der letzten 7 Jahre mit Eltern war eher aus einer neutraleren Rolle heraus und dann sehr angenehm, wo ich das Gefühl habe, ein Verständnis oder ein größeres Verständnis entwickelt zu haben für, wie fühlen die sich eigentlich und wie aufgeschmissen sind sie und wie unklar ist an vielen Stellen eigentlich dieses Geschäft. Und deswegen, wenn du mir das so um die Ohren haust, würde ich sagen, eher positiv das Thema Eltern im Fußball, als jetzt irgendwie das, wie es für viele vielleicht ist, ein Dorn im Auge. Wie ist es denn für dich?
Das erzähle ich gleich, aber bevor ich das sage, einmal kurz nochmal die Vorstellung. Wir sind Sakko und Joscha, Gründer von Advance Football. Wir machen diesen Podcast, um dir, um euch immer wieder neue Impulse und Inhalte mitzugeben für den Kinder- und Nachwuchsfußball. Das machen wir nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch mit unserer kostenlosen Videoplattform für Vereine oder unserem Blog oder unserem Fußballtrainer-Shop. Schaut da gerne mal vorbei, falls du das noch nicht getan hast. Und ganz wichtig, wenn dir der Podcast generell gefällt, empfehle ihn gerne weiter oder kommentiere bzw. bewerte ihn doch gerne auch bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du uns hörst. Du hast dich jetzt ja auf den Kontext Eltern und leistungsorientierten Fußball, nenne ich es jetzt mal, bezogen. Und mit leistungsorientiert meine ich gar nicht NLZ, sondern diese Problematik gibt es ja auch bei vermeintlich leistungsorientierten Vereinen oder gar Mannschaften, ja, dass Eltern so ein bisschen pushy werden oder so ein bisschen sich fragen, okay, was passiert hier jetzt eigentlich? Ich würde ewig Eltern eher auf verschwendete Ressourcen beziehen, im Sinne von gerade als Verein in der Bambini, FE-Jugendbereich, könnte ich noch so viel mehr mit Eltern anfangen, als ich es eigentlich tue. Es wird sich immer beschwert, dass Eltern nichts tun im Verein und das irgendwie als Dienstleistung sehen. Ich glaube aber, wenn man da beharrlich ist als Verein und da Mittel und Maßnahmen initiiert, dass auch Eltern, die nicht auf dem Platz stehen wollen, in irgendeiner Form helfen können, dieses Gemeinschaftsgefühl einer Mannschaft beziehungsweise des Kinder- und Jugendfußballs zu stärken.
Helfen müssen. Also ich verstehe das nicht, wenn wir über Breitensport reden und ich gefühlt jede zweite Episode, die wir sprechen, rege ich mich darüber auf, wie welche falsche Vorsicht Vereine eigentlich walten lassen beim Thema Vereinsmitglieder und Eltern werden Mitglieder, wenn ihr Kind Mitglied wird. Also wie sie behandelt werden und eigentlich auf Abstand gehalten. Also du brauchst extrem große Hürden auf, dass Eltern überhaupt mithelfen können. Du forderst beim Einstieg des Kindes in den Verein, zeigst du nicht transparent, welche Aufgaben sie übernehmen müssen als Eltern, also du greifst sie direkt am Anfang quasi schon nicht richtig ab. Und jetzt, ja, beschwert sich jeder darüber, dass die Eltern nicht mithelfen, es helfen immer nur die gleichen mit, man kann sie nicht bewegen, es meldet sich keiner, die gucken alle weg, wenn ich in den Raum frage, wer helfen kann. Und dabei wird da so wahnsinnig viel falsch gemacht, dass es teilweise schon wehtut. Ja, deswegen sage ich, helfen müssen. Also entweder die zahlen 10 Euro im Monat, dann müssen sie mithelfen, oder sie zahlen 50 im Monat, dann müssen sie nicht mithelfen. Diese zwei Modelle gibt es nur im Extrem. das, alles dazwischen funktioniert nicht. Also 10 Euro verlangen und die helfen nicht mit, sorgt dafür, dass ich als Verein nicht einen Cent habe, um meinen Kindern irgendwie mal was zu ermöglichen oder dass wir uns als Nachwuchsabteilung weiterentwickeln können. Ich möchte aber nicht zu sehr ranten, sondern eher in Lösungen denken.
Genau, lass uns das mal in folgendermaßen tun. Eltern im Kontext Fußballtraining. Und im nächsten Schritt gehen wir darauf ein, Eltern im Kontext Wettkampf, beziehungsweise welche Rolle sie haben oder welche Herausforderungen sich da darstellen. Eltern im Kontext Fußballtraining, also wöchentlich 1 bis 2 oder vielleicht manchmal auch 3-mal die Woche. Gibt es da irgendwas, irgendeine Beobachtung, irgendwas, wo du sagen möchtest, hey, das sollte man bei Eltern drauf achten oder das ist mir mal aufgefallen, das habe ich mal gesehen. Da verstecken sich Ressourcen. Hast du da irgendwas, irgendeinen Hack sozusagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, habe ich direkt eine kleine Geschichte. Letztes Jahr war der Schweizer Fußballverband mit 2 Vertretern beim damals noch Kindertrainerkongress des VfL Wolfsburg am Start. Eine davon war die Joy Walker und sie hat in einem kleinen Verein in der Schweiz Bambini-Training gemacht. Und wir saßen am Vorabend zusammen und haben so ein bisschen gequatscht und uns ausgetauscht. Und da hat sie auch erzählt, also weil wir auf das Thema Elternmithilfe gekommen sind, sie bei sich in der Bambini macht es so, dass jedes Training 2 Elternteile mit dabei sein müssen auf dem Platz. Das ist, und in der Bambini hast du den großen Vorteil, dass das ja der erste Zeitpunkt des Vereinseintritts ist für die Eltern. Und da kannst du direkt beim ersten Schnuppertraining, was es ja oft bei den Kleinen gibt, sagen, hey, wenn ihr hier Mitglied werden möchtet, dann müsst ihr, wir haben 15 Kinder, jedes Mal so 2 Elternteile, keine Ahnung, musst du einmal im Monat auf dem Platz stehen. Muss gar keine Ahnung von gar nichts haben, ich zeig dir alles, aber die Kleinen, dem muss man mal den Schuh binden und dem einen tut's Knie weh, danach guckst du bitte für eine Stunde einmal im Monat. Und das war ihre Regel. Und wenn du das nicht bereit bist zu tun als Elternteil, dann sind wir der falsche Verein und ich die falsche Trainerin für dich, weil alleine kann ich die 15 Bambinis nicht betreuen. Super klar, super transparent. Sie hat gemeint, es funktioniert einwandfrei.
Ja, das funktioniert vielleicht in der idyllischen Schweiz. Wie machst du es denn bei einem städtischen Verein, wo 18 andere Mannschaften noch auf dem gleichen Kunstrasen unterwegs sind, unterschiedliche Bildungsniveaus, wo vielleicht auch eine Sprachbarriere dahinter ist. Wie würdest du denn das angehen? Also hört sich für mich sehr nach Dorfidyll an, was die gute Dame erzählt.
Okay, ganz schön kritisch. Du musst so ein Modell natürlich so formulieren, dass das alle verstehen. Und wenn du jetzt irgendwo im Brennpunktstadtteil bist und die Hälfte der Eltern kann kein Deutsch, sondern ihre eigene Sprache, mit der sie aufgewachsen sind, dann würde ich gucken, dass ich mit 48.000 Tools, die es gibt online, meinen Zweizeiler zu übersetzen ins Türkische, Arabische, Bosnische, was auch immer. Und dann bekommt ihr diesen Zettel in die Hand gedrückt, wo drin steht, ihr müsst einmal da dabei sein. Und dann habe ich da noch eine Excel-Tabelle und da trägt sich dann jeder ein mit einem Stift, mit dem Familiennamen. Und dann habe ich mal einen großen Schritt zum Verständnis geschafft. Und jetzt kann es natürlich immer noch sein, dass da jemand nicht kommt und er jetzt verpennt und was auch. Also, na klar, wir sind immer noch im Breitensport. Aber wenn jedes zweite Training jemand da wäre, der mich unterstützt, dann ist es schon mal 50% besser als das, was es bisher ist. Und damit wäre ich, glaube ich, schon happy mit einer Arbeit, die mich eine Stunde Zeit kosten würde in der Vorbereitung.
Ich glaube, was dem übergeordnet untergeordnet macht auch keinen Sinn. Man muss für sich als Trainer oder als Trainerteam rausfinden, was sind denn tatsächlich meine größten Painpoints? Also, wenn ich sage, naja, ich komme mit 25 Bambinis super zurecht, warum auch immer habe ich diese Gabe, dann brauche ich das vielleicht gar nicht, dass ich 2 Elternteile auf dem Platz habe. Aber ich habe immer Ultra-Probleme beim Spieltage ausmachen oder ich habe überhaupt gar keinen Bock, mich um die Klamottenbestellung des Vereins zu kümmern. Also, dass ich mir als Trainer überhaupt mal überlege, auch in der FED-Jugend, was macht mir denn am meisten Spaß wo habe ich denn auch die größten Stärken und wo brauche ich denn einfach Hilfe und nicht einfach sagen, ich brauche halt Eltern, die mir helfen, weiß aber gar nicht so richtig, wo ich sie einsetze. Also ich würde eher hingehen, dass ich sage, hey, ich gucke mir die Bereiche an, meine übers Jahr anfallenden Aufgaben und überlege mir, welche möchte ich machen, welche möchte ich nicht machen, wo brauche ich Hilfe, wo brauche ich keine Hilfe. Das mache ich entweder als Trainer selber einer Mannschaft, muss mir das selber überlegen, oder noch besser, wir setzen uns als Verein mal hin und schreiben diese Aufgaben runter, vielleicht in einem Zeitstrahl, und dann wird am Anfang von der Saison mit dem Trainer besprochen, hey, wo siehst du deine Stärken, wo brauchst du quasi Elternhilfe, wo brauchst du keine Elternhilfe, und dass das dann also so peu à peu abgearbeitet wird und strukturiert wird und nicht so, ich brauche halt Hilfe von Eltern und dann stehen da plötzlich 4 Eltern mit auf dem Platz. Dabei ist das gar nicht mein Painpoint.
Ja, also überhaupt gibt der Verein ja die Verantwortung für alles, was um dieses Team herum passiert, an den Trainer oder die Trainerin ab. Das ist dann direkt mal locker 10 Stunden die Woche, gerne mal mehr. Ja, und der macht das so lange, bis er ausbrennt. Also das sind mal ein Jahr, mal 2, mal 3, mal 4. Aber irgendwann sagt er, weißt du was, leck mich doch alle am Arsch. Ich habe keine Lust mehr. Und das, also es ist gar nicht so weit kommen zu lassen. Und genau wie du sagst, also es ist doch seit 50 Jahren klar, was die Aufgaben eines Jugendtrainers sind. Das hat sich nicht verändert. Der muss mit den Eltern kommunizieren, der muss Spieltage ausmachen, der muss den Kader zusammenstellen, der muss Training planen, durchführen, nachbereiten, sich um Fragen von Eltern kümmern, die immer die gleichen sind, was auch immer. Du kannst gut und gern da 70%, 80% der außersportlichen Aufwände abgeben. Also warum muss denn der Trainer in die WhatsApp-Gruppe schreiben, ob jemand am Samstag den Kuchenverkauf begleiten kann? Dafür gibt es einen Mannschaftssprecher aus der Elternschaft, der am ersten Elternabend in der Saison festgelegt wird. Da sind alle da. Wer nicht da ist, bekommt auf jeden Fall eine Aufgabe, damit die auch quasi hinkommen. Dann stelle ich die 4 Positionen vor, sagen, es gibt 4 zentrale Rollen. Das ist einmal hier der Elternsprecher, das ist der Eventorganisator, das ist der Auswärtsfahrtenplaner und das ist der so und so. Diese 4 haben diese Jobprofile mit diesem Aufwand. Alle, die das nicht machen, müssen das hier tun, also im gleichen Umfang, nämlich beim Training dabei sein, einmal im Monat. So, jetzt kann man sich entscheiden, was man lieber macht oder wo die Eltern vielleicht auch besser reinpassen, und hat jetzt sich selber entlastet, weil ich eben mit dem Elternsprecher dem sage, wir haben am Samstag ein Spiel, wir fahren da und da hin, kümmere dich bitte darum, dass wir 4 Fahrer haben. Das ist deine Aufgabe. Und dann nehme ich mich da raus und dann ist es natürlich am Anfang holprig und es braucht vielleicht mal 2, 3 Monate, bis sich das eingroovt. Und dann läuft's aber. Also, keine Ahnung, wir fassen die Eltern auch mit so Samthandschuhen an, weil wir dann die Gefahr sehen und das bekommen wir aus jedem Verein rückgemeldet, mit dem wir sprechen über diese Themen, dass die operativ am weitesten entfernt sind, und es ist so die Vorstandsebene, dass die sind, die am größten die Gefahr sehen, dass Mitgliederverlust entsteht. Das sind die, die sagen, oh, wenn wir das machen, wenn wir den Mitgliedsbeitrag um 2 Euro erhöhen im Monat, dann laufen uns die Mitglieder weg, das können wir nicht machen. Wenn wir die verpflichten dazu, dass die mithelfen, das können wir nicht machen, weil dann kommt keiner mehr in den Verein. Und die haben halt einfach den Schuss nicht gehört, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dass es diesen Verein vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren nicht mehr geben wird, oder wir darunter leiden, dass diese Fluktuation so enorm hoch ist, weil die Leute einfach alle auf dem Zahnfleisch gehen, Jahr für Jahr. Und meistens ja auch noch der Laden von so 2, 3 überambitionierten, überengagierten, im positivsten Sinne zusammengehalten wird. Und das ist das große Problem, wo ich direkt Puls bekomme, Josh.
Ich merke es.
Hast du ein anderes Thema?
Genau, wir wechseln mal den Themenbereich direkt. Wahrscheinlich auch ein Thema, wo du direkt Puls bekommst. Jetzt haben wir über das Training gesprochen und vielleicht auch so ein bisschen das Organisatorische drumherum. Jetzt gibt es ja in Bezug auf den Wettkampf auch immer wieder so das ein oder andere Scharmützel. Und du hast ganz am Einstieg, hast du genannt, im NLZ Eltern, die irgendwie planlos sind, die nicht wissen, was von ihnen gefordert wird oder auch in welchem Kontext sie im Wettkampf sozusagen auftreten müssen, und die meist gesehene Reaktion oder Aktion eines Elternteils am Spielfeldrand ist, dass der Elternteil irgendwie anfängt, das Kind zu coachen und ihm, sei es mit Blicken oder nur mit Mimik, mit dem Augenzwinkern oder mit dem Kopfnicken zur Seite, versucht zu coachen und komplett zum einen meine Autorität als Trainer untergräbt, aber auch die komplette Intention vieler Wettkämpfe, nämlich dass Kinder selber entscheiden, was auf dem Platz passiert oder zumindest ich als Trainer das so ein bisschen steuere, in welchem Maße, dass das komplett abhanden geht. Wie hast du das denn immer wahrgenommen und was war da für dich so ein bisschen die Handhabe mit Eltern, die Co-Trainer sein wollten, aber nicht dem Trainerteam angehören?
Ich glaube, es gibt da verschiedene Elterntypen. Also ich glaube, es ist der kleinere Teil, der während des Spiels so lautstark reinruft, dass es jeder mitbekommt. Ich glaube, das sind immer nur wenige. Ich glaube, viel gefährlicher ist quasi das, was hinter verschlossenen Türen passiert. Also die Eltern, die sich da dann zurückhalten und aber irgendwie sich eine Meinung bilden oder sich Emotionen anstauen, und dann nach einem Turnier oder einem Spieltag im Auto dann sofort anfangen, halt dieses Kind zu beschallen. Das finde ich noch viel schwieriger, weil du da gar keine Handhabe und keine Einflussnahme hast. Ansonsten jetzt bei so Reinrufen, bei Spielen und was, also das geht ja nur über so ein, wie hat man das, Code of Conduct, also irgendwie Verhaltensregeln, die festgelegt werden. Und ich hatte es jetzt auch zuletzt mit mehreren Vereinen, dass die Mannschaften eigentlich verpflichtend einen Elternabend durchführen müssten zu Beginn der Saison, wo auch sowas festgehalten wird. Und dann, so wie man es kennt, irgendwie, was war das, Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp, da gab es mal in der Doku oder was, diese große Wand, wo die Werte drauf standen von denen und jeder Spieler musste darauf unterschreiben. Und so würde ich es bei dem Elternabend auch machen. Ich würde diese ganz klar formulierten Regeln vorstellen und dann muss jeder dieses Ding unterschreiben. Wer es nicht unterschreibt, muss entweder die Mannschaft wechseln oder den Verein verlassen. Und das ist dann was, wir coachen beim Spiel keine Kinder. Wenn wir was machen beim Spieltag, dann ist es motivierend, unterstützend. Dann habe ich zumindest mal die Freigabe, aus dieser Runde heraus auf so einen Elternteil zuzugehen und sagen, du hast mir am Anfang der Saison dein Wort und deine Unterschrift gegeben, dass diese Regeln für dich in Ordnung sind, du sie befolgst und mir hilfst, dass wir sie gemeinsam befolgen können. Und dann Eskalationssystem klar definiert. Es gibt ein erstes Gespräch, es gibt ein zweites Gespräch, dann gibt es ein Gespräch mit der Jugendleitung und dann wird dieser Spieler und das Elternteil des Vereins verwiesen. Ich weiß nicht, was man da überhaupt so lange rummacht.
Ich glaube, das ist nur ein Teil der Lösung. Ich würde eher einen anderen Ansatz wählen. Und zwar würde ich zum einen meine Kompetenz als Trainer stärken, indem ich klar vermittle, was wollen wir denn eigentlich auf dem Platz sehen? Also was ist denn gut und was ist denn schlecht oder was ist richtig auf dem Platz, was die Kinder machen? Und wenn das definiert ist in irgendeiner Form und auch vielleicht kommuniziert ist, dann kann ich das vielleicht auch nutzen, um die Kinder bzw. die Spieler so ein bisschen zu befähigen, das auch gegenüber den Eltern zu kommunizieren. Also ist ja ganz oft das Problem, dass Eltern meinen es ja im Grunde nur gut. Die wollen halt, dass das Kind öfter Richtung gegnerisches Tor läuft zum Beispiel oder öfter aufs Tor schießt. Und sagt deshalb, naja, geh doch mal ein paar Schritte weiter nach vorne oder mach doch mal das und das. Ich glaube, wenn man da als Trainer quasi eine Möglichkeit hat, seine Ideen zu verbalisieren und auch seine Ideen den Kindern klarer zu vermitteln, dass es dann dazu führen würde, dass so das ein oder andere Kind eben sagt, hey, Papa, halt mal die Klappe jetzt oder Mama, hör mal auf rumzustreien. Ich habe eine klare Aufgabe hier für dieses Spiel und alles andere hat dich jetzt nicht zu kümmern, weil der Trainer hat eine klare Idee, wie wir Fußball spielen möchten.
Ui. Und okay, also ich glaube, wir haben, wenn wir uns die Elternskala vorstellen, von total ruhiges, nüchternes Elternteil, das Emotionen im Griff hat und psychologisch gut ausgebildet ist und das Kind in Ruhe lässt, bis zu der Skala Psychofahrer, der den Schiedsrichter und seinen eigenen Sohn und die gegnerische Mannschaft beim Spiel beleidigt. Also das ist ja mal die Bandbreite, glaube ich, die wir mal einordnen müssen. Mein Ansatz ist ja eher, dass wir in diesem Extrem der Skala, die lassen sich ja, die hilft doch nicht dem zu sagen, ich will jetzt da den Ball halt dreimal in die Tiefe spielen. Und dann noch den Jungen, der Angst hat, im Zweifelsfall vor seinem Vater, dass der dann irgendwie da in die Diskussion geht. Ich glaube, für diesen Extremfall brauchst du eine andere Handhabe. Das war, glaube ich, eher so mein Ansatz. Was du beschreibst, ist so die breite Mitte, oder? Also dieses, Eltern wollen eigentlich ihrem Kind was Gutes tun, wollen eigentlich helfen. Und deswegen wird ja auch nach dem Spiel besprochen, was man hätte besser machen können. Oder du meinst so dieses, also ich bin noch kein Psycho, sondern ich habe Interesse daran, was mein Kind da macht und hätte, würde gern, dass es das besser macht.
Ja, aber das Psycho ist ja immer ganz, ganz nah dran an, ich möchte, dass mein Kind Leistung zeigt auf dem Platz und die richtigen Dinge macht. Also das ist schon eher näher dran als an der nüchternen, mich interessiert dieses Spiel nicht dran.
Boah, das also, denke ich nicht.
Der Ex-Kicker-Vater, der draußen dran steht und rumrantet und die Eltern, anderen Eltern beleidigt, seinen Sohn die ganze Zeit anschreit, er soll nach vorne laufen. Der will ja am Ende des Tages, wenn sein Kind noch nicht im NLZ spielt, dass der irgendwann mal Fußballprofi wird. So. Und meint halt, mit seinem Coaching und seiner Art und Weise treibt er ihn nach vorne, dass er das Richtige auf dem Platz macht. Aber dabei weiß er gar nicht, was das Richtige auf dem Platz ist.
Ja, aber das erklärst du ihm auch nicht. Also, der steckt doch in seinen Emotionen fest. Der hat doch da unerfüllte Sehnsüchte seiner eigenen Karriere oder was auch immer. Also, der projiziert ja ganz andere Sachen rein als irgendwas Inhaltliches. Den auf einer inhaltlichen Ebene abzuholen in seinen Emotionen, das sehe ich als unmöglich. Ich glaube, dass es da vielleicht gar keine Lösung gibt in meinem beschränkten Handlungsrahmen als ehrenamtlicher Coach. Deswegen dieses harte Regeln und konsequentes Handeln, so mein Gedanke. Und dann auf gar keinen Fall beim Spiel, sondern in irgendeiner ruhigen Minute darüber sprechen, so was die Einschätzung ist. Also, was glauben wir, was dein Sohn braucht, damit er besser wird? Was sind die Sachen, die dich stören auf dem Platz? Gib sie mir weiter, damit ich in meiner Rolle als Trainer dann dafür Sorge tragen kann, dass er das häufiger macht. Also vielleicht da die Verantwortung von dem Elternteil auch abzunehmen und zu sagen, du musst dich nicht mehr drum kümmern beim Spiel, das ist nämlich meine Aufgabe. Auch super schwierig, weil ich die Gespräche mit solchen Eltern kenne und da halt ganz, ganz wenig durchkommen ist und vor allem nicht auf rationaler Ebene. Ich glaube, wir müssen uns gedanklich so ein bisschen von diesem Extremfall verabschieden und dann eher den nehmen, der halt den reinruft.
Den hast du aufgenommen, den Extremfall, nicht ich.
Ja, aber du hast da weitergemacht mit einem inhaltlichen Ansatz, wo ich einfach nicht mitgehe. Also Psycho-Ex-Profi, der seinen Sohn zum nächsten Profi treiben will, dem sage ich nicht, ey du, meine taktische Idee ist folgende, dein Spieler ist, wir wünschen uns dieses Verhalten von dem, es wäre klasse, wenn du in diese Richtung coachen würdest beim Spiel und nicht mehr den Schiedsrichter beleidigst.
Das habe ich nicht gesagt.
Sagen, hey, weißt
das
du was, ich du hast nicht total gesagt. Recht. Mache ich jetzt nicht
gesagt,
mehr?
Ich habe gesagt, man gibt dem Kind ebenfalls ein Werkzeug mit an die Hand und was, wo es sich festhalten kann in der Diskussion mit seinem Vater im Nachgang, das du ja beschrieben hast, wo er sagen kann, Papa, funktioniert halt nicht, das hier ist die Idee. So. Dein Rumgeschreie funktioniert nicht.
Dass deine
dass du natürlich vielleicht
von deinen Lehrereltern und das war alles.
Ich merke schon,
da schon nach dem Spiel gestreichelt und dann ich so, hey, willst du noch eine Brezel haben? Komm, wir fahren zu Omi zusammen. So,
Das ist halt, weil ich immer gut gespielt habe. Ich habe ja, also nicht umsonst Top-Performer.
Also ich verstehe, wenn man so aufgewachsen ist, dass man da ein ganz anderes Bild hat. Jetzt kenne ich das auch anders, aus einer anderen Perspektive. Und sag, ja, nee, also das Kind ist die ärmste Wurst in dieser Konstellation. Und dass man es befähigt, ein Gespräch mit einem überemotionalen Vater so zu führen, dass man den...
Kein Gespräch führen, aber es macht doch keinen Sinn. Aber genauso macht es keinen Sinn, diese Eskalationsstufen mit dem Vater zu besprechen.
Wir verrennen uns hier ein bisschen.
Der Punkt, den ich mir machen wollte, war ja auch ein ganz anderer.
Ja,
du hast mich in die extreme Ecke getrieben. Ich wollte einfach nur sagen,
du hast da angesetzt,
man könnte
du
jetzt
sagst,
für mehr, man könnte jetzt
das war
für
das
mehr
Problem.
Transparenz.
Aber jetzt bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast, für ja. Skalastufe quasi 3 bis 8.
Genau, wenn du kurz aufhörst zu reden, dann kann ich die nämlich ausführen. Und zwar geht's um, also weil das immer wieder ein Thema ist, dass wir hören, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich auf dem Platz machen soll vom Kind. Das führt natürlich, wenn ich da mit meinen Eltern drüber spreche, dazu bei den Eltern, oh, vielleicht muss ich ein bisschen mehr coachen oder ich muss den vielleicht ein bisschen unterstützen, wenn ich auf der anderen Seite vom Trainer stehe, vom Spielfeld stehe. Und da haben wir eben uns überlegt, okay, was könnte man denn als Trainer seinen Kindern, seinen Spielern mitgeben, damit die nicht ganz so planlos umherrennen und auch alle Außenstehenden so das Gefühl haben, ah, okay, wir versuchen hier die gleichen Aufgaben oder die gleiche Art und Weise von Fußball zu spielen. Und das ist gar nicht so hochtrabend gemeint im Sinne von, wir spielen jetzt plötzlich wie FC Barcelona unter Pep Guardiola oder Liverpool unter Klopp, sondern es sind so kleine, messbare Aufgaben, an denen sich alle festhalten können, an denen sich vor allem Kinder festhalten können. Und da gibt's die Schlüsselmomentkarten, die wir jetzt entwickelt haben, wo es ganz klare Aufgaben gibt, die ich in der Kartenform, Spielkartenform meinen Spielern mit an die Hand geben kann, nach dem Training oder kurz vor dem Spiel und sage, du musst dieses Mal 7 Mal in den gegnerischen Strafraum laufen. Warum? Weil das und das und das passiert. Und so komme ich mit den Kindern oder den Spielern in Austausch, ja, kann mit denen drüber sprechen, was ich von denen sehen möchte. Plus, wenn das die Kinder den Eltern zeigen und sagen, Mama, Papa, schau mal, meine Aufgabe ist es heute, weiß nicht, 5 Mal den Gegner vorzudecken, was auch immer, dann sorgt es für mehr Transparenz auch in der Art und Weise, warum ein Trainer so aufstellt, beziehungsweise so coacht, auf was wir achten wollen. Und das alles haben wir versucht zusammenzuwerfen in ein, wie wir es nennen, Schlüsselmomentkarten-Set. Und das wollte ich eigentlich nur mit diesem kleinen Schwenk, den du dann in die Extreme versucht hast zu drängen, machen, diesen Punkt.
Ich habe gar nichts gedrängt. Ich habe mich nur angegriffen gefühlt von dir, als du gesagt hast, das siehst du nicht so. Und weißt du, genau an dem Punkt sage ich ja, macht dieser inhaltliche Austausch total Sinn. Und ich glaube, dass es 50%, 60%, 70% der Eltern sind, die dafür offen sind. Also die dankbar wären um mehr Transparenz vom Trainer, warum ein Spiel vielleicht gut war, obwohl wir es verloren haben und warum ein Spiel auch schlecht sein kann, obwohl wir gewonnen haben. Also dass man auch diese ganze Debatte und das Hochhängen des Ergebnisses so ein bisschen rausnimmt, aber dieses Vakuum eben ersetzt durch etwas anderes. Und sagen, wir haben uns vorgenommen für unsere Spiele, dass wir so und so auf dem Platz agieren. Wir wollen den Ball weit vorne gewinnen, weil das wichtig ist für uns. Und zwar ist es für die Jungs jetzt wichtig in der D-Jugend, aber vor allem wird es wichtig in der B-Jugend. Und dann wird es noch mal wichtiger, wenn die oben im Erwachsenenbereich ankommen. Deswegen machen wir es jetzt schon. Weil das eben nicht das letzte Jahr der Kinder ist, dass sie spielen, sondern im besten Fall eins von vielen weiteren, die noch kommen. Und wir bereiten sie darauf vor, was noch kommt. Und das machen wir, indem wir denen ganz klar vermitteln, was der Wunsch ist. Und je mehr ihr als Eltern eurem Kind helft, indem ihr auch klar die gleichen Inhalte vermittelt, desto einfacher und entspannter wird diese ganze Fußballerlaufbahn eigentlich für die Kleinen. Ich glaube, wenn man das so framet, dann ist das halt was, ein ganz anderer Zugang und wir machen die Eltern ja zu Komplizen eigentlich unseres Trainerseins, indem wir sie bei so einer Idee abholen. Auch Realität ist aber, das ist meine Einschätzung, ganz viele Trainer haben es ja für sich schon nicht. Also die sind ja selber nicht klar. Also wenn du dir so ein Coaching anguckst, dann weißt du ja nicht genau, was der jetzt eigentlich will. Und auch dafür sollen ja die Key-Event-Karten, was würde ich sagen, das Produkt ist, wo wir wahrscheinlich mit der meisten Zeit rein investiert haben, mit der meisten Expertenmeinungen eingeholt haben, von Pädagogen bis hin zu anderen Fußballtrainerinnen und Trainern. Und da was geschaffen haben, das auch so einen Lerncharakter er hat. Also jetzt irgendwie bei so taktischen Themen, da ein Lernvideo dahinter zu haben, dass das Kind sich eben angucken kann, vielleicht auch vor dem Wettkampf, um zu verstehen, ach so, das ist das, was der Trainer meint mit in die Tiefe laufen. Also ich habe es entweder anders verstanden oder dachte, es ist eh einfach nach vorne, egal wohin, aber dass es um vielleicht sowas wie Timing geht und wann laufe ich denn ein und darf ich jedes Mal einlaufen? Nee, darf ich nicht, sondern nur, wenn ja kein Druck auf dem Ball ist, damit der tiefe Ball überhaupt möglich ist und so weiter. Also dass wir der verlängerte Arm eigentlich des Trainers sind und das nicht in irgendeiner Videoanalyse-Sitzung machen müssen, sondern die Kids das auf dem Smartphone zu Hause sich dann reinziehen können. Vielleicht, wie du sagst, mit den Eltern besprechen und sagen, guck mal, das ist das, was der Trainer von mir will oder das ist das, worüber wir letzte Woche ja auch im Auto gesprochen haben, auf dem Weg nach Hause. Und ich glaube, dafür ist es genau das richtige Mittel, um die breite Mitte der Eltern abzuholen, die Kids näher an die eigene Spielidee zu bewegen und selber vielleicht für sich auch ein klareres Bild davon zu bekommen, was möchte ich eigentlich als Trainer?
Und das Coole ist ja, das muss ich nicht zwangsläufig nur im Wettbewerb anwenden, sondern ich kann es ja auch im Training anwenden. Also wenn ich mich noch unsicher fühle, dann mache ich es halt nur im Abschlussspiel und gebe das vor allem auch nur meinen Spielern, wo ich das Gefühl habe, oder dem einen Spieler in der Mannschaft, wo ich das Gefühl habe, mit dem kann ich das mal ausprobieren. Ich muss das ja nicht direkt für alle schon machen. Schlüsselmomentkarten ab sofort bei uns im Shop. Und ich hätte gesagt, Sakko, wir machen Deckel drauf, du kommst mal wieder ein bisschen runter, trinkst vielleicht einen Kamillentee und ich gehe ins Gespräch, gleich ins Training mit meinen Eltern und unterhalte mich über meine Spielidee mit ihnen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich setze mich zu deinen Eltern ins Auto, weil ich glaube, das ist Wohlfühlatmosphäre.
Sehr gut. Alles klar, Sakko, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Bis denn. Ciao.